Herr Jesus, bei allem, was wir heute Nachmittag gehört haben, staunen wir umso mehr über das Geschenk einer guten Übersetzung. Und dass du dann durch deinen Heiligen Geist auch diese Übersetzungsarbeit begleitest und dann auch benutzen kannst, dass du das Geschenk von Sprache, dann auch dein Wort, deine Offenbarung transportiert wird in unser Leben hinein. Dafür danken wir dir. Und wir danken dir auch für alles, was wir auch in unserem Land an Übersetzungen haben, die uns hilfreich sind. Und sind froh, dass wir auch heute Abend etwas davon hören können, wie so etwas gelingen kann, was auch da an Prinzipien der Arbeit und der Vorsorge dahinter steckt, damit wir mit diesen wunderbaren Texten von dir auch verantwortlich umgehen und auch die erreicht werden können, die erreicht werden sollen. Menschen, die dein Evangelium lesen, Menschen, die es aufnehmen, Menschen, die dadurch zu dir finden, ihren Halt, ihr Leben finden. Danke für dein Wort. Danke auch für die Form, in der wir es haben. Wir ehren dich darüber und bitten dich jetzt um deinen Segen für diesen Abend. Amen.
Was passiert mit einer Bratwurst? Die Wurst wird gebraten. Was passiert mit einer Bratpfanne? Da wird nicht die Pfanne gebraten. Die Wörter sind genau gleich zusammengesetzt, aber wir ordnen sie aufgrund unseres, wie man sagt, Wissens von Welt automatisch korrekt zu. Ja? Man könnte ja sagen, wenn die Bratwurst gebraten wird, dann muss die Bratpfanne eben auch gebraten werden. Ist nicht der Fall. Beim Tontaubenschießen, da werden Tontauben geschossen. In Zürich gibt es ein Jahresfest, das heißt Knabenschießen. Aber da werden nicht Knaben geschossen, sondern Knaben sind die, die schießen. Ist genau gleich gebildet, Tontaubenschießen und Knabenschießen. Aber keiner kommt auf die Idee zu denken, in Zürich werden die Jungs erschossen. Ist interessant, wie wir Wörter, die haargleich aufgebaut sind, trotzdem richtig verstehen und nicht eben in eine falsche Schublade stecken. Wir haben bis jetzt immer mit Wörtern zu tun gehabt. Wir haben gesehen, dass Sprachen unterschiedlich organisiert und strukturiert sind. Und um das zu belegen, haben wir eben vorläufig uns mit einzelnen Wörtern befasst und daran aufgehalten. Und da haben wir uns sozusagen auf der untersten Ebene der Sprache bewegt, auf der Wortebene. Streng genommen gibt es ja noch eine tiefer gelegene Ebene, die der Laute und Buchstaben, aus denen sich Wörter zusammensetzen. Aber was den Inhalt und die Bedeutung angeht, empfinden wir nicht Laute oder Buchstaben als kleinste sprachliche Bausteine, sondern eben Wörter. Nun bestehen ja Aussagen nicht nur aus einzelnen Wörtern, sondern aus vielen Wörtern. Und die sind nicht willkürlich zusammengewürfelt, sondern die werden nach bestimmten grammatischen Regeln miteinander verknüpft. Und die Art, wie man Wörter zu Wortgruppen und zu ganzen Sätzen verbindet, nennt man Syntax. Das ist die Technik des Satzbaus. Syntax. Und das, was auf der Wortebene gilt, das gilt ganz genauso auch auf der Ebene der Syntax, der Satzebene. Jede Sprache hat ihre eigene Gesetzmäßigkeit, wie sie Wörter zusammenstellt. Über die Syntax unserer Muttersprache machen wir uns in der Regel keinerlei Gedanken. Die ist uns mit der Muttermilch sozusagen in Fleisch und Blut übergegangen. Aber sobald man sich dann eine fremde Sprache rantastet, merkt man plötzlich, wie stark der Satzbau abweichen kann von dem, was wir gewohnt sind. Ein ganz einfaches Beispiel aus dem Englischen. Seine Frau kaufte ein Buch, ein deutscher Satz. English, his wife bought a book. Das ist in beiden Sätzen genau gleich aufgebaut. Die tupfengleiche Syntax, dieselbe Abfolge grammatischer Elemente. Erst kommt das Subjekt, die handelnde Person, seine Frau. Dann kommt das Prädikat, das Zeitwort, das, was die handelnde Person tut, sie kaufte. Und als letztes das Objekt, der Gegenstand, an dem gehandelt wird, das Buch. Das ist im Deutschen die gleiche Reihenfolge wie im Englischen. Jetzt fügen wir eine Zeitangabe hinzu. Gestern kaufte seine Frau ein Buch. Englisch, yesterday his wife bought a book. Und prompt haben wir das durcheinander. Nur eine kleine Zeitangabe und schon stimmt die Syntax nicht mehr überein. Sehen Sie, im Englischen ist die Reihenfolge genau gleich geblieben. Das yesterday steht ganz vorne dran und der Rest ändert sich nicht. Subjekt, Prädikat, Objekt. Im Deutschen haben Subjekt und Prädikat die Plätze getauscht. Wenn jemand den englischen Satz ins Deutsche übersetzen müsste, würde er ja nicht sagen, gestern seine Frau kaufte ein Buch. Das wäre ein Fehler. Ein Ausländer könnte das vielleicht sagen, aber man würde ihn ja korrigieren. Zum Übersetzen gehört eben, dass man die syntaktischen Gesetzmäßigkeiten der Zielsprache ernst nimmt. Übrigens im Hebräischen würde dieser Satz so lauten, kaufte seine Frau ein Buch. Weil im Hebräischen in aller Regel als allererstes das Zeitwort kommt, das Prädikat. Und dann kommt das Subjekt und dann kommt das Objekt. Das ist einfach so im Hebräischen. Wir haben das nicht im Deutschen. Im Deutschen könnte man es nachahmen, indem man sagt, es kaufte seine Frau das Buch. Aber das klingt gespreizt und altertümlich. Muss ja nicht sein, ändert ja inhaltlich überhaupt nichts. Jetzt gibt es superschlaue Leute, so Philosophen, Sprachphilosophen, die sagen, ja, das ist doch irgendwie wichtig. Die hebräische Wortfolge, da kommt erst das Verb, das Zeitwort, und dann erst das Subjekt. Und da könnte man doch sagen, das ist wichtig für die Informationsabfolge. Der Leser erfährt also zunächst einmal, was getan wird. Es kaufte. Und erst danach, wer das tut, seine Frau. Und jetzt könnte man versuchen, daraus irgendwelche exegetischen oder sprachphilosophischen Schlüsse zu ziehen. Das ist einfach Unsinn. Es gibt viele solche Bücher, die das versuchen. Das ist einfach Unsinn. Wenn ich einen Satz lese, dann gehe ich ja nicht fragmentierend vor. Ich lese ja nicht, es kaufte, und dann mache ich eine Zäsur und setze mich zurück und denke mal erst drüber nach. Sondern ich lese ja bis zum nächsten Punkt. Ja? Ich lese das an einem Streifen. Es kaufte seine Frau ein Buch. So. Und das überfliege ich, das sehe ich als Ganzes. Und deswegen nehme ich das auch als Ganzes in mich auf. Ich lese nicht einzelne Wörter. Und dann denke ich über deren Bedeutung nach und dann gehe ich zum nächsten Wort und denke über deren Bedeutung nach und dann das dritte und so weiter. Nein, wir erfassen Aussagen als Ganzes und als Einheit. Klar setzt sich eine Aussage aus Puzzleteilchen zusammen, aber in meiner Wahrnehmung muss ich dieses Bild nicht erst zusammenfügen, sondern das Bild ist bereits zusammengebaut und ich sehe es als Ganzes vor mir. Ich überspringe hier mal. Ein Beispiel, dafür habe ich ja ein anderes, das gucke ich noch mit Ihnen an. Auch ein Beispiel aus dem Bereich der Syntax, der Zusammenstellung, wie Wörter zusammengebaut werden. Das ist ein klassisches Beispiel, die Liebe Gottes. Da kommt ja ein Wes-Fall vor. Gottes, die Liebe wessen Gottes. Und nun ist es so, dass der griechische Wes-Fall sich nur teilweise deckt mit dem, was der deutsche Westfall ausdrückt. Wenn ich im Deutschen sage, die Liebe Gottes, dann kann damit nur die Liebe gemeint sein, die Gott jemand entgegenbringt. Also wenn man das in einen Satz auflösen wollte, müsste man sagen, Gott liebt. Das ist die Liebe Gottes. Er ist das handelnde Subjekt, der Agens sozusagen. Im Griechischen kann genau die gleiche Genitivverbindung genau das Gegenteil bedeuten, nicht die Liebe Gottes, sondern die Liebe zu Gott. Also dann ist Gott nicht das handelnde Subjekt, der Agens, sondern Gott ist der Patiens, der an dem, was gemacht wird, der geliebt wird. Das ist genau das Gegenteil. Das eine könnte man so auflösen, Gott liebt uns, Gottes Liebe, und das andere, wir lieben Gott, Gott die Liebe zu Gott. Und beides lässt sich aus dem Griechischen mit völliger Gleichberechtigung ableiten. Entscheidend ist der Zusammenhang. Im ersten Johannesbrief zum Beispiel kommt diese Wendung ziemlich häufig vor. Hey Agape, tute u, die Liebe, ja und dann mit dem Westfall Gottes. Und in 1. Johannes 4, Vers 9 ist ganz eindeutig gemeint, Gottes Liebe zu uns, da ist er der Handelnde. Und im nächsten Kapitel, nur ein paar Verse weiter, 1. Johannes 5, Vers 3, ist gemeint, unsere Liebe zu Gott, da sind wir die Handelnden und Gott der Empfangende unserer Liebe. Und im Griechischen steht beides mal genau die gleiche Wendung. Der Übersetzer muss von Stelle zu Stelle entscheiden, was gemeint ist und dann entsprechend im Deutschen auflösen. Nun kann man als Übersetzer sagen, ich lasse die Finger von diesem heiklen Problem, ich übersetze es immer gleich. Ich sage immer die Liebe Gottes. Das sieht genau aus, ist aber höchst ungenau, denn man unterschlägt eine wesentliche Information oder Funktion des griechischen Westfalls, die nicht im deutschen Westfall enthalten ist. Der deutsche Westfall kann nur bedeuten, Gott liebt. Der griechische kann heißen, Gott wird geliebt. Ist beides möglich. Und wenn ich im Deutschen einfach sage, die Liebe Gottes, dann kann ich damit die richtige Bedeutung gerade nicht vermitteln. Es ist nicht immer die richtige Lösung, dass man sagt, ich bleibe einfach sturheil bei der formal genauen Wiedergabe. Die kann manchmal die Hälfte der Bedeutung einfach wegstanzen. Ja. Die Elberfelder übersetzt an diesen Stellen immer die Liebe Gottes. Und dann, Sie müssen mal in Kommentaren lesen, dann klammern sich Leute an das und sagen, ja, Gott muss hier das Subjekt sein, Liebe Gottes, geht ja nicht anders. Und dann werden abenteuerliche Erklärungen gesucht, weil die Aussage genau andersrum läuft, wenn man sie normal liest. Dann sucht man eben Erklärungen, die es eigentlich gar nicht gibt und die man gar nicht finden muss, wenn man das Griechische ernst genommen hätte. Da versagt an der Stelle ganz offensichtlich das formale Prinzip. Ich habe noch ein Beispiel, das holt noch ein bisschen weiter aus, Matthäus 26, 51. Da steht ganz wörtlich, und siehe, einer derer mit Jesus, ausstreckend die Hand, zog sein Schwert und schlagend dem Diener des Hohenpriesters hieb er ab sein Ohr. Ja, man kann sich einen Reim drauf machen, aber wenn ein Schüler das abliefern würde, da würde der Lehrer sagen, verbessere das mal zumindest stilistisch noch ein Stück. Übrigens, das ist gar nicht total wörtlich. Wenn man es ganz wörtlich machen würde, dann würde das nicht heißen, er zog sein Schwert und er hieb sein Ohr ab, sondern das würde heißen, er zog das Schwert sein und er hieb ab sein das Ohr. Das ist ganz wörtlich. Im Deutschen steht entweder der Artikel das Schwert oder das besitzanzeigende Pronomen sein Schwert, entweder oder. Im Griechischen steht beides nebeneinander, das sein Schwert. Und das Possessivpronomen, das besitzanzeigende Wort, das muss entweder ganz am Anfang der Fügung stehen oder ganz am Schluss. Also entweder sein das Schwert oder das Schwert sein. Ist halt so im Griechischen, das ist die griechische Syntax. Nicht mal die wörtlichsten Übersetzungen der Bibel machen das, weil das einfach nur noch lächerlich wirkt. Ja. Das passt man stillschweigend an den deutschen Sprachgebrauch an. Und in gewissem Sinn brechen damit diese wörtlichen Übersetzungen ihre selbst auferlegte Regel der Wortwörtlichkeit und teilen es dem Leser gar nicht mit. Sie korrigieren ganz von alleine so unter der Hand einige Sachen, die einfach zu dümmlich wirken. Oder andersherum gesagt, diese Übersetzungen befolgen völlig zu Recht ein Stück weit die Regeln der deutschen Grammatik statt der griechischen, die sie vorfinden. Und meine Frage wäre dort, warum respektieren Sie diese deutschen Grammatikregeln nicht durch die Bank? Also so, jetzt gehen wir zu dem Vers hier zurück. So wie der hier formuliert ist, ist er natürlich kaum verständlich und sowieso in so schlechtem Deutsch abgefasst, dass man den irgendwie verbessern muss. Man muss ihn mehrfach lesen, ehe man sich einen Reim drauf machen kann. Diese Schwerfälligkeit und Unverständlichkeit, die ist natürlich vor allem dem Umstand zuzuschreiben, dass wir hier gleich zweimal ein präsentisches Partizip Präsens haben, wenn Sie noch wissen aus Ihrer Schulzeit, was das ist, dieses Mittelwort der Gegenwart. Ja, ausstreckend und schlagend. Das macht die Sache so schwerfällig. Das Griechische, das operiert ständig mit diesen Partizipien der Gegenwart. Übrigens das Englische heute noch, auch das Französische. Im Deutschen gab es das früher auch mehr. Da waren die Regeln im Gebrauch, diese Participia Presentis. Heute sind die fast ausgestorben. Was kann man tun, um diesen Satz natürlicher und verständlicher zu formulieren und eben diese Partizipien, die so schwerfällig wirken, elegant zu umschiffen? Jetzt gucken wir uns mal die Lösung der Elberfelder an. Und siehe, einer von denen, die mit Jesus waren, streckte die Hand aus, zog sein Schwert und schlug den Knecht des hohen Priesters und hieb ihm sein Ohr ab. Was hat die Elberfelder mit den Partizipien angestellt? Können Sie sehen? Sie hat sie zu selbstständigen Verben gemacht, zu Tunwörtern, die jetzt eigenständig beigeordnet sind, den anderen beiden Zeitwörtern, die schon da waren, gleichgeordnet. Im Griechischen, also da, wenn Sie die ganz wörtliche Fassung angucken, haben wir zwei Haupthandlungen. Das Schwert ziehen, das Ohr abhauen. Und die beiden Partizipien, die sind diesen beiden Haupthandlungen beigeordnet, um sie noch genauer zu beschreiben. Also ausstrecken die Hand, zog er sein Schwert. Und schlagen den Diener, hieb er sein Ohr ab. Und daraus macht jetzt die Elberfelder vier nebeneinander geordnete Vorgänge. Jetzt versuchen Sie sich das mal ganz praktisch nachzuvollziehen. Und ich karikiere bewusst ein bisschen. Also Petrus streckte die Hand aus, wird hier gesagt. Und das nächste zog sein Schwert. Das geht nicht, wenn man die Hand ausgestreckt hat. Das Schwert ist ja hier. Also entweder muss man sich vorstellen, er zieht das jetzt mit der anderen Hand. Das ist aber ganz mühsam. Das ist ja extra so gemacht, dass man ja, das immer auf der linken Seite hat, wenn man Rechtshänder ist. Also entweder er zieht es hier oder es müsste eigentlich gesagt werden, er zog seine Hand wieder zurück, damit er ans Schwert kommt. Aber hier steht, er streckte die Hand aus, zog sein Schwert, ist nicht richtig klar, wie er an das Schwert rankommt, und schlug den Knecht des hohen Priesters. Also zunächst mal dürfte man erwarten, dass es heißt, er lässt den Arm wieder sinken. Stattdessen zieht er plötzlich das Schwert und nun schlägt er auf den Knecht des hohen Priesters ein. Es ist ziemlich unklar, wie er das denn bewerkstelligt. Er hält doch immer noch das Schwert in der Hand. Schlägt er ihn jetzt mit der Flachseite des Schwertes irgendwo auf die Schulter, auf den Kopf? Oder gibt er ihm mit der freien Hand Faustschläge ins Gesicht? Man weiß es nicht so richtig. Und dann, zu guter Letzt, zu böser Letzt, haut er ihm dann noch ein Ohr ab. Das macht er natürlich da mit dem Schwert. Also er macht vier Sachen. Er streckt die Hand aus, er zieht ein Schwert, man weiß nicht wie, er schlägt den Knecht des hohen Priesters und dann haut er ihm das Ohr ab. Sehen Sie, aus zwei Handlungen sind vier geworden. Vier scheinbar eigenständige Akte. Hier stimmt was nicht. Die Abläufe sind nicht korrekt wiedergegeben. Und das liegt daran, dass die griechische Syntax nicht angemessen berücksichtigt wurde. Nicht angemessen ins Deutsche umgesetzt wurde. Das zeige ich Ihnen noch als Gegenbeispiel. Die Wiedergabe der Neuen Genfer Übersetzung, da griff einer von Jesu Begleiter nach seinem Schwert, ging damit auf den Diener des hohen Priesters los und schlug ihm ein Ohr ab. Also was hier vor sich geht, ist völlig klar. Wenn Sie gucken, wo sind die Partizipien geblieben? Das erste ist einfach verschwunden, formal gesehen. Da steht nur noch ein Hauptverb, er griff nach seinem Schwert. Hier heißt es jetzt nicht mehr ausdrücklich, er zog sein Schwert. Das heißt nur, er griff nach seinem Schwert. Das ist eigentlich der Vorgang des die Hand ausstreckens. Aber jetzt nicht einfach so, sondern nach dem Schwert greifen. Er streckt die Hand zum Schwert aus. Das ist dieser Vorgang. Und es wird nicht mehr ausdrücklich gesagt, dass er es dann auch aus der Scheide zog. Aber das muss im Deutschen nicht ausdrücklich gesagt werden. Ausdrücklich gesagt werden müsste das nur, wenn das Gegenteil anschließend passiert, das Gegenteil von dem, was er vorhatte und was man erwartet. Also wenn er danach greift und dann es nicht zieht. Aber solange keine Misserfolgsmeldung durchgegeben wird, geht der Hörer davon aus, dass die geplante Handlung auch vollzogen wird. Man kann zum Beispiel sagen, er ging noch schnell in die Küche, um ein Glas Milch zu trinken. Dann machte er sich an die Arbeit. Um ein Glas Milch zu trinken, da wird auch nur die Absicht ausgedrückt. Ja? Könnte jetzt einer kommen und sagen, ja, hat er es denn getrunken oder nicht? Aber wenn es dann weiter heißt, dann ging er an die Arbeit, steht zwischen den Zeilen, er hat es getrunken. Sonst müsste man im Deutschen ausdrücklich sagen, aber dann hat er sich's anders überlegt, stellte die Milch wieder zurück und ging ohne zu trinken an die Arbeit. Das andere Partizip, das, was die Elberfelder zu einem eigenen Vorgang macht, er schlug den Knecht des Hohen Priesters, das ist bei uns in der Neuen Genfer Übersetzung auch in ein selbstständiges Verb umgewandelt. Aber nicht so, dass man den Eindruck hat, jetzt schlägt er ihn erstmal irgendwie mit der Faust und hinterher haut ihm noch das Ohr ab, sondern das ist so, er ging auf den Diener los. Und das ist gewissermaßen, wird so verstanden als Auftakt zum Abhauen des Ohres. Sehen Sie, formal ist hier gegenüber dem Originaltext ziemlich viel verändert, syntaktisch gesprochen. Aber alle inhaltlichen Elemente sind berücksichtigt und nur so gelingt es, einerseits der griechischen Syntax gerecht zu werden mit diesen Partizipien, die den Haupthandlungen beigeordnet sind, und andererseits diese Aspekte auf eine Weise wiederzugeben, die sich an die deutsche Syntax hält. Auf jeden Fall, hier ist nach bestem Wissen und Gewissen nichts unterschlagen, nichts dazugefügt. Es ist alles berücksichtigt, was das Griechische sagt, und darauf kommt es ja letztlich an. Sie haben eine Frage?
Ja, ich komme noch mal drauf zurück auf das Sehen mit dem Schwert.
Ja.
Wenn sie die linke Hand ausgestreckt hätte, hätte mit der rechten Hand das getan, hätte es ein ganz anderes Bild. Ist damit klar gesagt, dass er das alles mit einer Hand oder mit einem Arm ausgeführt hat? Könnte man ja auch sagen, ich strecke die linke Hand raus und die rechte Hand ziehe mein Schwert aus der linken Seite, dann macht es doch Sinn, dass sie mit der Fälle der Übersetzung.
Und was, nur frage ich, was soll denn die ausgestreckte linke Hand? Das ist deshalb höchst unwahrscheinlich, weil es ein Partizip ist. Es ist ja gekoppelt mit der Aktion des Schwertziehens. Ja? Die Hand, das Ausstrecken der Hand ist gekoppelt mit dem Schwertziehen, also muss es miteinander zu tun haben. Das sind nicht zwei unabhängige Vorgänge. Und es ist, wenn man an das Schwertziehen denkt, völlig normal zu sagen, man greift mit der Hand dorthin. Nur das darf man im Deutschen nicht so sagen, er streckt die Hand aus, weil bei uns ist das diese Bewegung, nicht die. Es ist vom Griechischen her überhaupt kein Problem. Das kommt nur auf, weil man das vom Deutschen etwas unglücklich so sagt und auf zwei Handlungen verteilt. Und ich meine, warum kompliziert machen, wenn es einfach ganz gut aufgeht? Ich meine, mit einer ausgestreckten Hand und dann hier Schwertziehen, ist einfach sonderbar, abgesehen von allem. Selbst wenn es theoretisch gehen könnte. In dem Bereich, von dem wir jetzt sprechen, eben die Verbindung von einzelnen Wörtern zu Aussagen, muss man auch die Gebrauchsnormen beachten, die von Sprache zu Sprache unterschiedlich sind. Zum Beispiel, wenn der Engländer nach der Uhrzeit fragt, sagt er, what time is it? Und der Franzose sagt, quelle heure est-il? Und der Deutsche, wie spät ist es? Das sind sehr unterschiedliche Zeitangaben. Aber es handelt sich in allen drei Fällen um feste Wortkombinationen. Und man kann solche Wendungen nur als Ganzes wiedergeben, nicht Wort für Wort. Wenn ein Lehrer seinem Schüler sagen würde, what time is it, übersetzt das mal ins Deutsche, und der würde sagen, welche Zeit ist es? Dann hätte der nicht das Englische besonders gut verstanden, sondern er hätte einfach falsch übersetzt oder ganz unglücklich. Oder wenn er das Französische wiedergeben würde, welche Stunde ist es? Dann hat er nicht bewiesen, dass er besonders genau übersetzen kann. Er setzt sich im Gegenteil dem Verdacht aus, dass er nicht begriffen hat, dass es sich hier um feste Gebrauchsnormen handelt, die man nur dann korrekt wiedergibt, wenn man eben dann die entsprechenden deutschen Gebrauchsnormen wählt. Und im Deutschen fragen wir einfach so, wie spät ist es? Wir könnten ja auch fragen, wie früh ist es? Man fragt schon morgens, wenn man das Bein aus dem Bett schwingt, wie spät ist es, obwohl es noch früh am Morgen ist. Ist einfach so, ja? Egal welche Tageszeit, das sind Gebrauchsnormen, die kann man nicht einfach auf den Kopf stellen, nur weil es in einer anderen Sprache vielleicht anders gesagt wird. Ich überspringe hier wieder was. Wir haben uns jetzt eigentlich alles angesehen, was im griechischen Text zu finden ist. Die Wörter und die Zusammenstellung der Wörter zu Sätzen. Und jetzt könnte man sagen, wenn man bei den Wörtern jedes Mal die vom Zusammenhang geforderte oder angemessene Bedeutung wählt und wenn man alles berücksichtigt, was zum griechischen Satzbau gehört, dann müsste der Text doch eigentlich genau übersetzt sein. Ich behaupte, man hat dann immer noch nicht alles berücksichtigt. Ja, was fehlt denn noch? Wörter? Sätze? Mehr steht doch gar nicht da. Oh doch, da stehen noch eine Menge andere Dinge, aber die stehen zwischen den Zeilen. Die sind bei dem, was gesagt wird, mit gemeint und werden nicht ausgesprochen. Was zwischen den Zeilen steht, das sind mindestens drei Bereiche. Das kann man auf drei Bereiche aufteilen. Das erste sind Dinge, die wegen der Sprachgebrauchsnormen weggelassen werden können. Ich gebe Ihnen hier ein Beispiel aus Markus 1. Auch wieder die Elberfelder, seien Sie mir nicht böse. Ich nehme die einfach als Beispiel, weil sie halt formal wörtlich so übersetzt. Da heißt es Folgendes. Und es kommt ein Aussätziger zu ihm, bittet ihn und kniet nieder und spricht zu ihm, wenn du willst, kannst du mich reinigen. Und er war innerlich bewegt und streckte seine Hand aus, rührte ihn an und spricht zu ihm, ich will, sei gereinigt. Und sogleich wich der Aussatz von ihm und er war gereinigt. Und er bedrohte ihn und schickte ihn sogleich fort und spricht zu ihm und so weiter. Merken Sie, was wir hier vorliegen haben? Einen sogenannten Pronomensalat. Er, von Anfang bis Ende. Wissen Sie am Ende noch, wer ist? Wer Jesus ist und wer der Aussätzige ist? Einmal ist es der Aussätzige, einmal ist es Jesus. Nach den Regeln der deutschen Syntax scheint sich er jedes Mal auf den Kranken zu beziehen. Ja, der Aussätzige kommt, bittet ihn und kniet nieder und spricht so, wenn du willst, kannst du mich reinmachen. Und er war, dieses er, nach deutscher Textgrammatik, führt das einmal eingeführte Subjekt, der Aussätzige, weiter. Also er, der Aussätzige, war innerlich bewegt und streckte seine Hand aus, rührte ihn an und spricht, ich will. Spätestens da merkt man, hoppla, es kann ja gar nicht der Aussätzige sein, muss ja Jesus sein. Es ist, als würde man auf einer Schnitzeljagd erstmal in eine falsche Richtung geschickt und irgendwann merkt man, hey, geht's nicht mehr weiter, man muss umdrehen und dann kriegt man das schon noch auf die Reihe. Und dann, ich will, man weiß jetzt, ist also Jesus, der da spricht, ich will, sei gereinigt und sogleich wich der Aussatz von ihm. Und er war gereinigt, es wäre nach deutscher Textgrammatik, wenn man sich entschieden hat, dass das vorangehende er Jesus ist, wäre das jetzt wieder Jesus. Jesus war gereinigt. Aber natürlich wissen wir, spätestens wenn von Reinigung redet, das muss der Aussätzige sein. Also, der Aussätzige war gereinigt und er bedrohte ihn. Jetzt wird es ganz schwierig. Wer bedroht wen? Nach deutschen Regeln, wenn er war gereinigt, der Aussätzige ist, bedroht jetzt der Aussätzige Jesus und schickt ihn fort. Der Leser, der muss sich vorkommen, als würde der Übersetzer bewusst Hürden einbauen, damit man nicht so schnell ans Ziel kommt, eben Schnitzeljagd. Es ist nun mal im Deutschen so, dass wir jedes Mal, wenn das Subjekt wechselt, zunächst wieder nominal übersetzen, formulieren und nicht pronominal. Also wir setzen das Nomen ein, Aussätziger, Jesus, der Herr, und nicht das Pronomen er. Das ist völlig legitim. Das Pronomen steht ja, wie das Wort schon sagt, Pronomen führt das entsprechende Hauptwort. Also sind die sozusagen austauschbar. So ist überhaupt kein übersetzerisches Problem. Ist einfach eine Frage, ob man ja hier wirklich sich in die deutsche Syntax einfügt. Es ist halt so, dass der griechische Text formal gesehen viel öfter unbestimmt bleibt. Das hängt mit diesen Sprachgebrauchsnormen zusammen, das, was zwischen den Zeilen gewissermaßen steht. Jesus ist in all diesen Geschichten die Hauptfigur. Die entscheidende Person, die wird einfach oft nur mit er weitergeführt. Das kann man im Griechischen so machen. Bei uns ist das sehr schwierig, weil dann plötzlich nicht mehr klar ist, wer von wem die Rede ist. Sprachen klären an der Stelle sehr unterschiedlich. Die Einsprachen lassen vieles für unser Empfinden unklar, andere klären viel zu viel. Ich habe ja ein paar Jahre mit einem ehemaligen Wycliffe-Missionar zusammengearbeitet. Der hat das Neue Testament in eine eingeborene Sprache an der Elfenbeinküste übersetzt und er zeigte mir das ab und zu oder blätterte da drin, um zu gucken, wie haben wir es damals übersetzt in diese eingeborene Sprache. Das Neue Testament war so ein dicker Schinken. Und ich fragte ihn mal, warum ist das so dick? Dann sagt er, das hat mit der Syntax dieses Volkes zu tun. Wenn die sagen, ich gehe an den Kühlschrank, hole mir ein Glas Milch und dann gehe ich an die Arbeit. Wenn man das so sagt, verstehen die kein Wort. Man muss sagen, ich gehe in den Kühlschrank. Und nachdem ich an den Kühlschrank gegangen bin, habe ich mir ein Glas Milch rausgeholt. Und nachdem ich mir ein Glas Milch rausgeholt habe, habe ich das Glas Milch getrunken. Und nachdem ich es getrunken habe, bin ich an die Arbeit gegangen. Man muss nach jeder Handlung die Vollzugsmeldung ausdrücklich sagen. Sonst wissen die Leute nach 2, 3 Zeitwörtern nicht mehr, was Sache ist, was nacheinander passiert. Ist komplett konfus. Das ist einfach so. Ja? Manche Sprachen fordern viel stärkere Explizierung von den Vorgängen. Andere können das sozusagen versteckt halten. Hier ist es Griechisch und Deutsch auch unterschiedlich. Übrigens sehen Sie ja auch noch was Interessantes. Die Elberfelder, warten Sie. Doch ja, die klammerte ein Wort ein, rührte ihn an. Das hat sie zugefügt. Mit der Klammer zeigt sie das an. Das steht nicht im Griechischen. Warum fügt sie das Wort an, obwohl sie doch eigentlich einfach nur wörtlich übersetzen will? Im Griechischen wird das nicht gesagt. Heißt einfach, er berührte. Er rührte an. Es ist aus dem Zusammenhang völlig klar, wen er anrührte. Den Kranken, den Aussätzigen. Das wüsste man auch im Deutschen, wenn man es weglässt. Nur, das deutsche Wort berühren erfordert zwingend ein Objekt. Man kann nicht einfach sagen, ich berührte. Man muss immer sagen, wen oder was. Ist halt so im Deutschen. Das griechische Wort erfordert kein Objekt. Und das, die Elberfelder passt sich hier mal an einem Punkt an die deutsche Syntax an. Ja, sonst wäre der Satz einfach vom Deutschen her nicht vollständig. Der zweite Bereich, genau, das wäre jetzt noch die Fassung der NGÜ. Ich glaube, die haben wir noch nicht gelesen. Einfach das Gegenstück zu diesem schwierigen Beispiel mit dem Pronomensalat. Einmal kam ein Aussätziger zu Jesus, warf sich vor ihm auf die Knie und flehte ihn an, wenn du willst, kannst du mich reinmachen. Von tiefem Mitleid ergriffen, streckte Jesus die Hand aus und berührte ihn. Ich will es, sagte er, sei rein. Im selben Augenblick verschwand der Aussatz und der Mann war geheilt. Jesus schickte ihn daraufhin sofort weg. Mit aller Entschiedenheit ermahnte er ihn und so weiter. Da ist überhaupt kein Problem. Die Abfolge ist völlig klar, wer jeweils am Zug ist und so gehört sich das. Die zweite Sache, die zwischen den Zeilen steht, das sind Informationen, die den Zuhörern bereits bekannt sind. Die muss man dann nicht nochmal sagen. Ich gebe Ihnen ein Beispiel jetzt aus unserer Welt. Stellen wir uns vor, da ist ein Sonntagmorgen-Gottesdienst und der Prediger, ich sage es mal, der heißt Paul Schmidt von dieser Gemeinde, der ist nicht da. Und dann sagt einer von den Ältesten, der die Abkündigungen macht, unser Prediger Herr Schmidt, der ist für die nächsten 3 Tage an einer Konferenz. In dringenden Fällen wenden Sie sich bitte an sowieso. Er sagt, unser Prediger Herr Schmidt. Derselbe Älteste, der besucht am nächsten Tag ein Gemeindemitglied, das nicht im Gottesdienst war, und sagt, haben Sie es mitbekommen? Herr Schmidt ist für 3 Tage verreist. Er sagt nicht, unser Prediger Herr Schmidt. Er sagt einfach, Herr Schmidt. Wenn er sagen würde, unser Prediger, Herr Schmidt, das wäre überflüssig. Das gehört ja zum gemeinsamen Wissenspool. Das wäre nicht nur überflüssig, das wäre störend. Das Gemeindeglied würde stutzig. Will der mir irgendwas beibringen? Der weiß doch, dass das unser Prediger ist. Will der mir einen versteckten Hinweis zukommen lassen? Und welchen nur? Die Zufügung wäre sachlich korrekt und trotzdem wäre sie kontraproduktiv. Und wieder einen Tag später trifft derselbe Älteste einen anderen Ältesten. Und dann sagt er zu ihm, du weißt, Paul ist zurzeit an der Konferenz. Er sagt nicht, unser Prediger Herr Schmidt. Er sagt auch nicht Herr Schmidt, er sagt Paul, weil die sich ja duzen. Der Nachname wäre deplatziert. Und am Abend führt er ein Telefongespräch mit einem Pfarrer aus Österreich, der sich beklagt über mangelnde Fortbildungsmöglichkeiten. Und dann sagt der Älteste zu ihm, unser Prediger, der besucht immer mal wieder eine Konferenz und bildet sich auf die Weise fort. Er sagt nicht, unser Prediger, Herr Schmidt, weil das gar nichts bringt. Der muss nur einfach wissen, unser Prediger. Der Name wäre eine Überinformation. Sehen Sie, je nach Adressat nimmt der Sprecher kleine, aber wichtige Änderungen vor in der Bezeichnung der Person. Die Referenzperson, der Prediger, ist immer die gleiche. Aber diese formalen Änderungen, die sind nötig, damit eine sinnvolle Kommunikation gewährleistet ist und damit Störfaktoren ausgeschaltet sind. Und da richtet man sich, die Gesprächspartner richten sich dabei, auch wenn ihnen das gar nicht bewusst ist, nach der sogenannten Quantitätsmaxime. Das heißt, man sagt immer nur so viel, wie nötig ist. Wenn man mehr sagt, hilft das nicht, sondern der andere fängt an zu überlegen, warum sagt er mir das, wenn ich es doch schon weiß? Will der mir irgendwas beibringen? Das ist nicht eine Verständnishilfe, das ist ein Anlass zur Verwirrung. Und jetzt ist es ja so, beim Bibelübersetzen hatten ja die ersten Leser und die ersten Hörer uns gegenüber einen enormen Wissensvorsprung. Jesus und seine Apostel, die lebten vor 2000 Jahren, also eine ganz andere Zeit, im Mittelmeerraum, ganz andere Welt, Sitten, Bräuche, Städte, Ortschaften, politische Ereignisse. Auf all das wird angespielt, da kann man anspielen, man muss vielleicht noch nicht mal anspielen, man wusste das. Die Leute kannten das, das war Teil ihrer eigenen Lebenswelt. Und deswegen konnten viele Informationen implizit bleiben, versteckt sozusagen. Und heute muss man diese Informationen explizit machen, weil wir in einem anderen Land, in einer anderen Zeit und mit einer anderen Kultur leben. Explizieren, ah, da habe ich das ja. Ja. Explizieren heißt ganz wörtlich auseinanderfalten. Etwas steckt sozusagen in den Falten meines Gewandes. Es ist da, aber es ist nur implizit da. Man sieht es nicht. Es sei denn, man holt es aus den Falten raus, man expliziert es. Und umgekehrt bedeutet implizieren etwas hineinfalten. Also es in die Falten des Gewandes stecken und verschwinden lassen. Es nicht mehr ausdrücklich zur Sprache bringen. Ich gebe Ihnen ein Beispiel für Explizierung, wo etwas sichtbar gemacht werden muss. Die revidierte Elberfelder sagt in Apostelgeschichte 1, Vers 12, da kehrten sie nach Jerusalem zurück von dem Berg, welcher Ölberg heißt, der nahe bei Jerusalem ist, einen Sabbatweg entfernt. Ein Sabbatweg. Was könnte das wohl sein? Also, wer das liest und nicht bewandert ist in der damaligen Kultur, speziell der jüdischen, der hat keine Ahnung, was das soll. Die Leute damals hatten eine Ahnung, die wussten Bescheid. Damit wird die Strecke bezeichnet, die ein Jude nach rabbinischer Gesetzesauslegung am Sabbat von seinem Wohnort ausgehen durfte, etwa 1 Kilometer, 10, 12 Minuten, mehr nicht. Denn dann wäre es Arbeit gewesen und Arbeiten war am Sabbat verboten. Aber wer weiß das heute noch? Welcher deutsche Leser 2000 Jahre später kann sich darauf einen Reim machen? Jetzt kann man natürlich eine Fußnote dazufügen und das macht die Elberfelder. Das ist dann auch sehr vernünftig. Bloß die noch bessere Lösung ist die, dass man nicht das Lesen unterbrechen muss und dann unten nachgucken und dann mühsam wieder den Faden aufgreifen, sondern dass man das direkt in den Text einbaut. Denn die ersten Leser, die brachten dieses Wissen ja mit. Die konnten weiterlesen ohne erklärende Fußnoten. Wir haben das in der Elberfelder, dann in der Neuen Genfer dann so gelöst. Daraufhin kehrten die Apostel nach Jerusalem zurück. Sie waren mit Jesus auf einem Hügel gewesen, der Ölberg genannt wird, und nur einen Sabbatweg, etwa eine Viertelstunde von der Stadt entfernt ist. Wir haben das Wort Sabbatweg erhalten, nicht einfach ersetzt, weil das ja aus der jüdischen Kultur wichtig war. Und das, was wir jetzt dazwischen schieben, das haben die ersten Leser gleichsam mitgehört. Aha, eine Viertelstunde weit weg. Die deutschen Leser verbinden sonst gar nichts damit. Wir machen etwas sichtbar, explizieren es, was implizit auch im Griechischen steht. Wenn jetzt einer sagt, ja, aber formal steht das ja gar nicht da mit der Viertelstunde. Die Elberfelder ist genauer. Recht hat er, was das Formale betrifft. Die fügt nichts hinzu und lässt nichts weg. Aber wenn es auf den Inhalt ankommt, und darauf kommt es in erster Linie an, dann ist die Elberfelder defizitär. Sie unterschlägt ein wesentliches Stück Information, das die Erstleser hatten und wir nicht mehr. Die Wiedergabe der Elberfelder wäre nur dann vollwertig, wenn der deutsche Leser genau die gleichen Kenntnisse über den Sabbatweg und Ähnliches mitbringen würde wie der griechische Leser. Und das ist eben nicht der Fall. Ich überschlag hier auch wieder ein Beispiel. Vielleicht noch dieses hier, das ist jetzt das Gegenstück, Implizierung. Jetzt haben wir was expliziert aus dem Text sichtbar gemacht. Es gibt auch das Gegenstück, Implizierung. Das heißt, man muss im Deutschen nicht so viel sagen wie im Griechischen. Da gibt es diese Stelle, die immer wieder vorkommt mit den Vögeln des Himmels. Ein bisschen eigenartig, ja, Vögel des Himmels. So heißt das ganz wörtlich, Lukas 9, 48, kommt sonst noch an vielen Stellen vor, die Füchse haben ihren Bau und die Vögel des Himmels ihre Nester. Würde denn sich was ändern, wenn man des Himmels einfach weglässt? Wenn man einfach sagen würde, die Füchse haben ihren Bau und die Vögel ihre Nester. Ist genau das Gleiche, kein Unterschied. Niemand würde was vermissen. Vögel sind immer Vögel des Himmels, sofern sie sich von der Erde lösen können und in den Himmelsraum hochsteigen. Man verliert im Deutschen nichts, wenn man hier was implizit macht, also sozusagen zwischen die Falten des Gewandes verschwinden lässt. Klar kann ich sagen, Vögel des Himmels, aber das wirkt bizarr. Sagt man ja sonst auch nie. Dann, wenn man das sagt, ist es wieder so eine Überinformation. Der Leser fängt an zu spekulieren. Ja, was für eine Art Vögel ist denn da gemeint? Man kann natürlich fragen, warum macht das Griechische das dann? Im Griechischen sind Vögel ja auch immer die fliegen können. Ich glaube, das liegt daran, dass, das kommt auch im Hebräischen vor, sowohl im Hebräischen als auch im Griechischen, der Begriff Vogel gleichzeitig Oberbegriff ist für das, was wir mit Geflügel bezeichnen. Und plötzlich wird die Sache sinnvoll. Geflügel, das ist entweder Hühner und Enten und die bleiben auf der Erde. Die haben zwar Flügel, sind aber nicht Geflügel des Himmels, ja? Die leben auf der Erde. Und dann gibt es die Vögel, die sind auch Geflügel, geflügelte Wesen, aber das sind die, die sich in den Himmel erheben. Also im Grunde ist der Begriff der vom geflügelten Wesen. Und jetzt gibt es geflügelte Wesen des Himmels, das macht Sinn. Und geflügelte Wesen auf der Erde, das, was wir eben mit Geflügel bezeichnen. Und wenn man das sieht, dann plötzlich ist es sinnvoll, dass das Griechische von Geflügel des Himmels spricht. Und es ist genauso sinnvoll, dass wir im Deutschen des Himmels weglassen und einfach von Vögeln reden. Weil Vögel nicht der Oberbegriff ist, sondern die präzisere Angabe. Ja, und dann gibt es noch was Drittes, was zwischen den Zeilen steht. Zwei Sachen haben wir gesehen. Das Dritte ist das, was der Autor mit seinen Aussagen bewirken will. Als das Rauchverbot in den Restaurants noch nicht durchgesetzt war, da konnte man immer mal an seinem Tisch so ein kleines Kärtchen entdecken, das in einem Klemmfuß steckte und da stand drauf, danke, dass Sie an diesem Tisch nicht rauchen. Das war mir ein Vergnügen, das zu lesen. Hatte ich wenigstens rauchfreie Zone um mich rum. Danke, dass Sie an diesem Tisch nicht rauchen. Ist das wirklich ein Dank? Ist kein Dank, ist eine Bitte. Aber wenn der Restaurantbesitzer einfach plump und direkt befehlen würde, an diesem Tisch wird nicht geraucht, oder meinetwegen auch ein bisschen freundlicher, an diesem Tisch bitte schön nicht rauchen, oder ganz unfreundlich, knapp rauchen nicht erwünscht, dann hätte er seine Kunden womöglich verärgert. Diese Methode mit dem vorweggenommenen Dank, die ist viel erfolgversprechender. Danke, dass Sie an diesem Tisch nicht rauchen. Er bedankt Sie für was, was ja noch gar nicht gemacht wird. Da kommt es eben darauf an, dass man versteht, was eine Aussage bewirken soll. Aussagen sind ja nicht einfach nur Informationsvermittlung, sondern der spricht oder schreibt, möchte ja, dass der Leser reagiert in einer bestimmten Weise auf das Gesagte. Wenn ein Lehrer fremdsprachigen Schülern Deutschunterricht erteilt, dann kann er zum Beispiel auf den Tisch zeigen und sagen, das ist ein Tisch. Und der Schüler zeichnet einen Tisch in sein Heft und schreibt daneben Tisch. Und in der Pause geht der Lehrer ins Lehrerzimmer und im Flur haben einige Schüler es sich rund um den Tisch bequem gemacht, die haben die Beine hochgelegt, ihre dreckigen Turnschuhe liegen auf der Tischplatte. Der Lehrer geht vorbei und sagt, das ist ein Tisch. Und prompt nehmen die Schüler ihre Füße vom Tisch. Sie haben gecheckt, das ist jetzt nicht einfach nur eine Information, so wie vorher in der Stunde, ja, um was für einen Gegenstand handelt sich, sondern das ist eine Aufforderung. Ja, haltet den Tisch ordentlich. Das kann er natürlich sagen, das ist ein Tisch und keine Fußbank, bitte nehmt die Füße vom Tisch, wäre völlig überflüssig. Die Schüler verstehen es auch so. Ich überspringe hier wieder, sonst wird es einfach zu viel. Ein paar schöne Beispiele, aber eins habe ich hier noch. 1. Johannes 3, Vers 18. Die revidierte Elberfelder sagt, lasst uns nicht lieben mit Worten noch mit der Zunge, sondern in Tat und Wahrheit. Das ist eine irreführende Anweisung. Zum einen deshalb, weil hier scheinbar zwei verschiedene Arten von Liebe untersagt werden, zwei verkehrte Arten von Liebe. Lasst uns nicht lieben mit Worten und nicht mit der Zunge. Jetzt muss man sich also überlegen, aha, dann gibt es also zwei Sorten, wie ich den anderen nicht lieben darf. Ich darf ihn nicht mit Worten lieben und ich darf ihn nicht mit der Zunge lieben. Und jetzt merken Sie, das erste ist verbal. Also, ich darf ihm nichts Nettes sagen. Und das zweite ist ja dann nicht mit Worten, ist also nonverbal, sondern das ist mit der Zunge. Und jetzt merken Sie plötzlich, wenn jetzt junge Leute hier sitzen würden, die würden rote Köpfe kriegen, da kommen plötzlich erotische Obertöne ins Spiel. Und dieser fatale Eindruck, der verstärkt sich eben genau durch diese Weder-noch-Konstruktion, die es nicht erlaubt, dass man weder mit Worten noch mit der Zunge sozusagen als zweimal das Gleiche versteht und interpretiert, sondern man muss dann wirklich, wenn man die Syntax ernst nimmt, nach zwei verschiedenen Arten von verbotener Liebe suchen. Im Griechischen ist das erstens mal klar, dass das ein Doppelausdruck ist. Die beiden Sachen drücken dasselbe aus, es sind nicht zwei Arten von untersagter Liebe. Und das mit der Zunge, wo scheinbar Zungenkuss oder ich weiß nicht was verboten sein soll, hat gar nichts damit zu tun. Die Zunge ist genauso gut, weil es das Redeorgan ist, eben die Sprache, das Sprechwerkzeug. Im Grunde wird hier zweimal dasselbe gesagt, einfach zur Verstärkung. Wir sollen nicht mit einem Haufen Worten lieben. Es geht nur um das. Und dieses andere ist auch ein bisschen missverständlich, sondern in Tat und Wahrheit. Das ist zwar ganz wörtlich übersetzt, aber fatalerweise existiert genau diese wörtliche Wiedergabe im Deutschen als eine feste Formel mit einer ganz anderen Bedeutung, nämlich einer kontrastiven Bedeutung. Zum Beispiel sagt man, in Tat und Wahrheit sieht die Sache viel schlimmer aus, als ich es bisher gehört habe. In Tat und Wahrheit leitet sozusagen eine gegenteilige Aussage ein. Das passt hier überhaupt nicht. Und gerade um dem Griechischen gerecht zu werden, sollte man daher nicht wörtlich übersetzen. Gucken Sie, wie wir es in der NGÜ versucht haben zu lösen. Unsere Liebe darf sich nicht in Worten und schönen Reden erschöpfen. Sie muss sich durch unser Tun als echt und wahr erweisen. Das sind klare Anweisungen. Und es sind auch Anweisungen, die jetzt nicht die guten Worte verbieten, sondern die klar machen, es geht eben um mehr als nur Worte. Ja, wir dürfen durchaus dem anderen was Liebes sagen, aber das darf nicht alles sein. Es muss gedeckt sein mit unserem Tun. Also wenn Anweisungen dastehen, dann muss der Leser auch wissen, wie er die umsetzen soll. Wenn die so formuliert sind, dass man gar nicht recht weiß, was man damit machen soll, dann ist die Absicht des Sprechers nicht erreicht. Die Kommunikation hat nicht wirklich stattgefunden. Ja, denn das Ziel der Kommunikation ist ja, dass der andere entsprechend handelt und wenn man das nicht wirklich weiß, nicht versteht, dann ändert man sein Leben nicht. So. Ich schließe jetzt hier all diese Beispiele ab. Ich habe zum Schluss noch ein paar Nachbemerkungen. Man müsste natürlich, wenn man noch weitergehen wollte, jetzt noch von der Ebene der Sätze auf die noch höhere Ebene der Abschnitte gehen, die Ebene des Diskurses, des ganzen Buches. Und da geht es dann um Makrostrukturen, aber es ist ja klar, da muss man immer größere Textmengen ins Auge fassen. Das sprengt einfach den Rahmen, den man hier darstellen kann. Und eben, wir lassen es jetzt einfach hier. Da müsste man auch einen immer größeren expliziten und impliziten Kontext mit einbeziehen. Das müssen wir uns hier einfach schenken. Ich will Ihnen einfach Sie noch auf etwas aufmerksam machen, der auch ein Gesichtspunkt, der eine Rolle spielt bei der Frage, ob man eine genaue Übersetzung anstreben will oder nicht. Und da geht es um die Frage der Textsorte. Es gibt ja viele verschiedene Textgattungen. Man kann Texte einteilen in narrative Texte, Erzähltexte, argumentative Texte, wo Argumente gebracht werden, pro und contra, poetische Texte, wo es nicht so sehr Argumente sind, sondern Empfindungen. Man kann aber auch Texte zum Beispiel so einteilen, in Sachtexte und Fiktivtexte. Fiktivtexte sind Texte mit erfundenem Inhalt, ein Roman, ein Gedicht. Und demgegenüber stehen die Sachtexte, ein Brief, ein Schulbuch, eine Gebrauchsanweisung. Sachtexte beziehen sich auf eine außersprachliche Wirklichkeit, also auf Gegenstände und Geschehnisse, die tatsächlich da sind. Fiktive Texte erfinden was, das ist gar nicht vorhanden. Da sind Personen frei erfunden, steht in jedem Roman. Jede Ähnlichkeit mit bekannten Leuten rein zufällig. Meine Frage, was ist wichtig, wo ist es wichtiger genau zu übersetzen? Beim Sachtext oder beim Fiktivtext? Das ist keine Frage, beim Sachtext. Beim Sachtext, ich muss mal gucken, ob ich dazu was habe. Ja, Sachtexte, da kann man nachprüfen, ob die Aussage stimmt. Einem Sachtext kann nichts Schlimmeres passieren, als wenn er der Überprüfung nicht standhält. Der Leser geht davon aus, dass der Inhalt mit der Wirklichkeit übereinstimmt. Und wenn man merkt, da hat er was geschildert, was so gar nicht passiert ist oder was gar nicht so funktioniert, dann wird man natürlich misstrauisch. Bei fiktiven Texten ist das ganz anders. Das stört einen gar nicht groß. Wenn ich nach einem Roman greife, dann will ich einfach, dass der glänzend erzählt ist und Spannung verschafft oder mich anrührt. Und wenn einer kommt und sagt, du, das ist falsch übersetzt aus dem Englischen, das juckt mich nicht groß. Ich zucke mit den Achseln und sage, ist ja eh alles erfunden. Ja. Und dann, Sachtexte müssen sich in der Praxis bewähren. Wenn die Gebrauchsanleitung nicht klar formuliert ist, dann bringe ich das Gerät nicht in Gang. Wenn der Schüler die Aufforderung des Lehrers nicht versteht, dann hat das womöglich unangenehme soziale Folgen für ihn im Klassenverband oder sonst wo. Wenn der Kranke sich über die Risiken und Nebenwirkungen eines Medikaments informieren will und begreift die Packungsbeilage nicht, kann das zu massiven Gesundheitsproblemen führen. Zum Glück gibt es ja noch den Arzt und den Apotheker. Aber Sachtexte sind auf Eindeutigkeit hin angelegt. Je klarer die Formulierungen, desto besser. Und auch da wieder, wenn Fiktivtexte schlecht übersetzt sind, da muss kein Leser mit negativen Konsequenzen rechnen. Das mag ärgerlich sein, der Stil ist schlecht, die Angaben stimmen nicht, aber das betrifft meinen Alltag nicht. Und sehen Sie, wenn wir das auf die Übersetzung der Bibel anwenden, dann ist dort die entscheidende Frage, ist die Bibel Sachtext oder Fiktivtext? Ich meine, es kann an der richtigen Antwort keinen Zweifel geben. Die biblischen Texte sind wenigstens in erster Linie Sachtexte, auch wenn es dann poetische Stücke gibt. Aber auch die poetischen Stücke haben einen sachbezogenen, realen, historischen Hintergrund. In der Bibel werden keine erfundenen Geschichten erzählt, sondern Geschichte, Historie. Die Geschichte des israelitischen Volkes, die Geschichte von Jesus Christus, dem Messias, die Geschichte von der Entstehung der christlichen Gemeinde. In der Bibel wird nicht fantasiert, sondern informiert über Gott und über unsere Beziehung zu Gott. Paulus beginnt x-mal einen Abschnitt so, ich will, dass ihr Folgendes wisst. Ja, er informiert. Der psychologisiert nicht so lange über Gott und die Welt und über Gut und Böse, bis es nur noch ein Jenseits von Gut und Böse gibt. Die Bibel zieht klare Trennlinien, fordert unmissverständlich auf, dem Bösen den Rücken zu kehren, das Gute zu tun. Und wenn die Bibel Sachtext ist, dann gilt das, was für alle Sachtexte gilt, sie müssen so genau und so klar wie möglich wiedergegeben werden. So genau wie möglich, das heißt, das haben wir jetzt ein bisschen miteinander gelernt, das heißt nicht Wort für Wort, das ist nicht immer genau. So genau wie möglich heißt, dass ich es verstehe. Größtmögliche sachliche und inhaltliche Übereinstimmung mit dem Original. Wenn ich raten muss, was soll das eigentlich hier heißen, das ist nicht wirklich genau. Wenn Leute kommen und sagen, na, die Bibel ist ganz genau, aber sie verstehen gar nicht, was da steht, woher wollen sie wissen, dass es genau ist? Um etwas als genau beurteilen zu können, muss ich es erstmal verstehen. Das ist die Voraussetzung. Und es muss so klar wie möglich sein, eben weil die Bibel über Gott informiert und möchte, dass wir eine Beziehung zu Gott aufbauen. Ich überspringe auch hier wieder. Diesen einen Vers lesen wir noch aus 2. Timotheus 3, ein wunderbarer Vers, wo klar wird, was letztlich die Bibel bewirken möchte. Von der ersten bis zur letzten Seite ist die Bibel im Grunde genommen eine einzige Gebrauchsanleitung, die zeigt, wie wir mit Gott leben können. Das ist die pragmatische Seite der Bibel. Das ist ihre Wirkungsabsicht. Das ist ihre explizite und manchmal auch implizit gelassene Botschaft. Die Mitteilungen der Bibel sind in Wirklichkeit Aufforderungen. Paulus sagt, alles, was in der Schrift steht, ist von Gottes Geist eingegeben. Und dementsprechend groß ist auch der Nutzen der Schrift. Sie unterrichtet in der Wahrheit, deckt Schuld auf, bringt auf den richtigen Weg und erzieht zu einem Leben nach Gottes Willen. So ist also der Gott gehört und ihm dient, mit Hilfe der Schrift allen Anforderungen gewachsen. Er ist durch sie dafür ausgerüstet, alles zu tun, was gut und richtig ist. Die Bibel will uns nicht nur über Gott und seine Welt und seine Pläne informieren. Es ist ihr erklärtes Ziel, auf unser Leben und unseren Alltag Einfluss zu nehmen. Und das ist eine Sache auf Leben und Tod. Und Wischiwaschi-Anweisungen sind da völlig fehl am Platz. Wenn jemand eine Beziehung zu Gott aufbauen möchte, dann darf das nicht daran scheitern, dass er die entsprechenden Anweisungen gar nicht richtig versteht. Und deshalb kann ein Bibelübersetzer der Bibel keinen besseren Dienst erweisen, als dass er die Botschaft so genau und so verständlich wiedergibt, wie es ihm möglich ist. Nur dann wird er dieser missionarischen, ethischen Dimension gerecht. Als ich diese lange Zeit hatte, wo ich Bibel übersetze, da ist mir eines erst richtig bewusst geworden, war mir vorher nicht so richtig klar. Das Benutzen einer Bibelübersetzung ist Vertrauenssache. Der normale Leser kann ja nicht Griechisch und Hebräisch. Er kann es also nicht nachkontrollieren, was ich ihm da serviere. Dem bleibt nur übrig, zu hoffen, dass der Übersetzer gute Arbeit geleistet hat. Er muss sich darauf verlassen können. Die Leute sagen, hier steht es in meiner Bibel, das ist Gottes Wort. Es ist eine Übersetzung, ja, mit all ihren Grenzen und vielleicht Fehlern. Aber die Leute berufen sich drauf. Und das ist meine Verantwortung. Manchmal ist mir es heiß und kalt geworden, was ich da formuliere, das nehmen die nachher die Leute für bare Münze und sagen, so hat's Gott gesagt. Und deswegen ist es Vertrauenssache, sich auf die Bibel zu verlassen, die deutsche Bibel. Und was kann ich als Übersetzer tun, um meine potenziellen Leser zu gewinnen, ihr Vertrauen zu gewinnen und ihr Misstrauen abzubauen, das ja heute bei manchen Übersetzungen zu Recht da ist? Und da habe ich drei Dinge gemerkt. Erstens Sorgfalt. Ich muss so sorgfältig wie möglich arbeiten. Theologisch gesagt heißt das, ich muss gründlich Exegese betreiben. Sprachwissenschaftlich gesagt heißt das, ich muss jedes Mal den engeren und weiteren Kontext von jedem Wort, von jeder Aussage, von jedem biblischen Buch ansehen. Denn nur auf die Weise finde ich den richtigen Sinn und die angemessene Bedeutung der Wörter und Sätze heraus. Das zweite ist Transparenz. Wir haben das versucht, indem wir mit unseren Randbemerkungen eine Brücke schlagen zu der wörtlichen Wiedergabe, damit der Leser selber den Weg nachvollziehen kann, wie man vom wörtlichen zu etwas freieren, aber sachlich korrekten und sprachlich verständlichen Wiedergabe kommt. Und wir schlagen auch eine Brücke zu den anderen Übersetzungen, die es vielleicht anders formulieren. Und dann ist der Benutzer nicht mehr so verwirrt, wenn er auf unterschiedliche Formulierungen stößt. Und das dritte ist das Gebet. Ich glaube, wenn der Übersetzer in einer persönlichen Beziehung zu Gott steht und ihn immer wieder um Durchblick und Kreativität bittet, dann, da bin ich von überzeugt, dann nimmt Gottes Heiliger Geist Einfluss auf die Übersetzungstätigkeit. Das heißt jetzt nicht, dass gründliche wissenschaftliche Arbeit damit überflüssig wird, ganz im Gegenteil. Gerade weil ich weiß, ich habe es hier mit Gottes eigenen Worten zu tun, werde ich mich noch viel gewissenhafter theologisch und linguistisch beschäftigen mit dem Wort, um ihm gerecht zu werden. Und doch weiß ich, ich bin mit dieser riesigen Verantwortung nicht allein gelassen. Gott kommt mir zu Hilfe. Wenn ich Interesse daran habe, die Bibel gut zu übersetzen, Gott hat es noch viel mehr. Und auf diese dreifache Weise mit sorgfältiger Exegese, mit Transparenz beim Übersetzungsvorgang und mit Gebet kann der Bibelübersetzer versuchen, das Vertrauen seiner Leser zu gewinnen. So, jetzt habe ich noch zwei Zitate zum Schluss, dann ist wirklich Schluss. Das waren diese drei Punkte hier. das ist das eine Zitat. Das habe ich mir vor vielen Jahren zitiert. Ich erinnere mich nicht mehr genau, wo ich es her habe. Und es ist vielleicht auch im Zeitalter der funkgesteuerten Ohren nicht mehr ganz up to date. Das geht so: Bibelübersetzungen sind wie Uhren. Die beste ist immer noch nicht genau genug und die schlechteste ist immer noch besser als keine. Von diesem Zitat her gibt es nur eine Schlussfolgerung: Schnappen Sie sich die nächstbeste Bibel, die Sie in die Hände kriegen, und fangen Sie an zu lesen. Sie werden es nicht bereuen. Und das zweite Zitat, das stammt von einem jüdischen Dichter, Chaim Nachum Bialik. Das habe ich in einem Artikel in der Zeitschrift The Bible Translator gelesen. Das soll das Schlusswort bilden. Die Bibel in einer Übersetzung zu lesen ist, wie wenn du deine Braut durch einen Schleier küsst. Und die Schlussfolgerung daraus wäre: Eine Übersetzung, und sei sie noch so genau, ist nie eine 1:1-Entsprechung zum ursprünglichen Text. Es ist immer nur eine Annäherung. Folgerung: Wenn Sie diese Braut direkt auf die Lippen küssen möchten, dann müssen Sie Hebräisch, Aramäisch und Griechisch lernen und die Bibel im Original lesen. Einen anderen Weg gibt es nicht.